You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Willkommen zurück zum 030 Booty Call. Heute wieder on Tour. Ich bin diesmal nicht in meinem Chateau Caramel, sondern ich bin bei Jessie. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du hierher gefunden hast ins problematische Kreuzberg. Wie gefällt dir denn meine Nachbarschaft?
Ich finde den Ausblick großartig. Ich hatte zwar ein bisschen Schiss, hierher zu laufen, aber hey, ich find's schön.
Das kann ich mir vorstellen. Viele Leute haben Schiss, hierher.
Ist auf jeden Fall eine ganz andere Berlin-Experience als da, wo ich wohne. Aber ich find's großartig. Und jetzt kann ich sogar hier aus dem Fenster rausgucken. Es ist schon fast ein bisschen romantisch.
Auf dem Brennpunkt-Kiez, ja. Ne? Siehst du schon die Einsatzwegen, den ein oder anderen Konsumentin im Eingang. Aber ja, es hat eine problematische und eine ganz eigene Romantik.
Ja, aber bevor wir auf Romantik eingehen, lass uns vielleicht mal ganz kurz schnell die wichtigsten Fakten zu dir klären. Wenn wir jetzt dein, ich sag jetzt mal, imaginäres Dating-Profil ausfüllen würden, was würde da reinkommen? Also Jessie ist der Name, du bist wie alt?
45 Jahre. Ich erzähle das mit Stolz. Viele Frauen machen sich ja gerne jünger, als sie sind. Aber ich finde, unsere Gesellschaft hat auch so ein bisschen ein hängengebliebenes Bild vom Altern. Also ich finde auch, es ist kein Kompliment, wenn man sagt, du bist 45, also für eine Frau in deinem Alter siehst du aber gut aus.
Ja, das ist ja sowieso auch immer so, du siehst gut aus für.
Ja, ja, voll.
So, what the fuck, ne? Ja, das sind so Komplimente aus der Hölle.
Genau, ja, ja, ist auch so. Ist genauso wie für eine Frau kannst du gut Autofahren, halt's Maul, du Penner.
Ja.
Ja, 45 bin
okay,
ich.
Okay, bist genau. Du Single oder bist du am Daten? Oder?
Ich bin Single und am Daten relativ erfolglos. Ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Jahren viel Therapeutinnen und Männer getroffen. Ja. Ich bin am Daten, aber ich finde, Berlin steckt vom Single-Markt her in einer ähnlich problematischen Krise wie der Wohnungsmarkt.
Ja, ey, es ist wirklich krass. Ne? Das Ding ist irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, so alle Leute, die man irgendwie cool findet, die haben schon eine Beziehung.
Die man cool findet, vielleicht, das müsstest du aber vielleicht.
Also ich meine im Sinne von Leute, die du triffst und es vibet und dann kommt dann irgendwann so raus, ach übrigens, ich bin schon seit 100 Jahren in einer Beziehung oder ich bin verheiratet oder dies, das, so keine Ahnung, weißt du, ich meine?
Ja, das kenne ich
so
auch.
So diese richtigen Singles, I don't know.
Es gibt ja auch diese Memes, dass du abfragen sollst beim ersten Date, bist du ein richtiger Single oder bist du, weißt du? Und das ist auch so die Erfahrung, die ich auf Dating-Apps halt habe. Jetzt hatte ich auch wieder, war ich mit einem Mann anbandeln und ich wusste, dass er zwei Kinder hatte und die müssen natürlich auch konsequenterweise eine Mutter haben, das war mir schon klar, aber dass er noch mit ihr zusammen wohnt, das hat er mir viel zu spät gesagt, weißt du, und das sind so Sachen, die muss man irgendwie im Hinterkopf haben, dass man nochmal abfragt, bist du auch emotionally available, also ja, ich bin Single, ich date, ich war auch sexpositiv, also kinky unterwegs eine ganze Zeit lang. Die Phase hat aber mit einem Syphilis geendet.
Okay, lass uns gleich ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Falls ihr euch zu Hause wundert, was das für Geräusche im Hintergrund sind. Das sind unsere beiden Hunde, die am Spielen sind. Kann sein, dass es hört. Es ist auf jeden Fall richtig süß, wie die beiden spielen, aber ja.
Es klingt auf jeden Fall schön, es ist nochmal gut, dass du das erwähnt hast, weil es könnte komisch klingen.
Ne, deswegen so, ne? Aber zurück zu deiner Syphilis. Nein, Spaß. Lass uns ganz kurz nochmal auf die Zeit zurück zu sprechen kommen, wo du gesagt hast, dass es irgendwie einen Einschnitt gegeben hat, weil es klang ja irgendwie so mit Sex positiv, als ob es irgendwie einen Moment gegeben hat, der für dich alles Mögliche geändert hat.
Also erstmal finde ich, dass du da hing, ich bin ja eine zugezogene Berlinerin. Mhm. Ich komme ja nicht mal richtig aus Kassel, ich komme ja aus so einem Dorf im Prinzip. Und ich finde, wenn man dann nach Berlin kommt, dann hast du sehr viele Möglichkeiten. Und auch von Beziehungskonstrukten, die du leben kannst, gibt's ja im Prinzip sehr viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass ich so ein Teil der Clubkultur bin und ich persönlich bin auch einfach gerne nackt, ich glaube, das ist mein Kink. Also wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nackt rumlaufen. Ich finde auch, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, das hat was sehr Revolutionäres, weißt du? Also ja,
war das immer so?
Ja, das war schon immer so. Das war tatsächlich schon immer so und deshalb, das fand ich auch gut in diesem freien Berlin, dass es Räume und Spaces gibt, wo ich nackt sein konnte, ohne belästigt zu werden.
Yeah.
Ja, also ich bin zum Beispiel auch schon super gerne auf so LGBTQ+-Partys gegangen, einfach weil ich da mich freizügig anziehen konnte. Ich glaube, auf den damaligen Hip-Hop-Partys hätte man mich Schlampe genannt. Mhm. Ich finde es auch sehr schön, dass jetzt durch Leute wie Ikki Mel dieses Wort einfach neu besetzt wird, voll, dass man sich das zurückerobert. Genau, und dabei ging es gar nicht darum, ne? Also es ist, Männer sind ja dann oft so, die denken, ja, wenn die so rumläuft, dann will die das doch.
Dann ist eine Einladung, ne?
Ja, dann ist eine Einladung und man denkt sich, weißt du so, oder wenn Männer dann rufen so, ja, hast du Bock zu ficken, dann denke ich mir so, ja, aber doch nicht mit dir, du Paco. Ne? Also, und das sind so Sachen, ich fand es gut, dann in Berlin das machen zu können, dass es hier so Räume gibt, wo das eben geht. Und genau so bin ich irgendwie so ein Ausflug in die Kink-Szene und diese Sexpositivität, Polyamie und so, das fand ich schon. Ich dachte, es hätte zu mir gepasst eine Zeit lang, aber hier möchte ich gern auch nochmal die Frage stellen. Wir leben in einer Stadt, wo du vielleicht auch angeguckt wirst, wenn du es nicht bist, wie vegan oder Vegetarierin sein. Weißt du, dass so, dass manche Leute in diesen Kreisen so ein bisschen judgy sind, von wegen, wie, du lebst in einer committed monogam, das ist aber super konservativ oder so. Ich kann
das
dir
ist heteronormativ, patriarchal geprägt und so, ne? Okay.
Genau.
Aber dann lass uns vielleicht mal nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Also du warst in einer Situation, wo du mehrere Leute gleichzeitig gedatet hast und dachtest, dass du auch wirklich emotional available für alle Leute bist?
Ja, und ich finde, also würde auch sagen, dass das so war. Und die Männer, die ich gedatet habe, die wussten auch voneinander. Mhm. Ich mochte das zu dieser Zeit ganz gerne, dass ich habe in Berlin gewohnt und die aber nicht. Also die sind on a regular base hier gewesen. Mhm. So, keine Ahnung, einer kam aus Italien, der andere aus Amerika und so. Die sind schon immer ein, zwei Mal im Jahr in Deutschland gewesen. Die wussten auch alle voneinander. Und für mich war das immer so ein, es gibt ja auch diese Kategorie auf Hinge, Kurzzeitbeziehung. Yeah, das kann sein für eine Nacht sozusagen. Yeah. Und ich mochte das immer ganz gerne, dass in der Zeit, wo die hier waren, hatten wir eine super cute und für mich auch gut funktionierende Beziehung. Und dann waren die auch wieder weg.
Aber war das noch wirklich so mit Gefühlen, dass man auch wirklich gesagt hat, ich liebe dich und es auch so gefühlt hat?
Absolut. Und ich würde auch ehrlich sagen, dass ich habe mich dann angefangen einzulesen, weil ich dieses Gefühl, ne, also das wäre die haben ja dann auch gefragt, wen magst du so ein bisschen mehr, weißt du, so vielleicht so ähnlich wie bei Kindern. Und ich konnte ehrlichen Herzens sagen, dass wenn, ich hatte natürlich auch nie das Ding, dass sie beide gleichzeitig in einer Stadt waren und ich mich hätte entscheiden müssen zwischen einem. Ne, das war vielleicht ganz gut. Aber ich würde schon sagen, dass ich die beiden gleich mochte. Und dann habe ich mich eingelesen und habe dann gelesen, dass wir das rein theoretisch können, weil wir wurden von wahrscheinlich Vater und Mutter, wenn dem so war, erzogen und dann hatten wir die ja auch ungefähr gleich lieb. Das bedeutet, ja, da müsste man jetzt aber nochmal tief reingehen, was bedeutet Liebe für dich? Ich liebe auch Schokoladeneis, weißt du, mein
ich
mein, Hund.
Ich meine, was ich ganz spannend finde, ist, das ist jetzt gerade so ein Gedanke, der mir gerade dazu kommt. Ich kann mir vorstellen, also ich bin selber noch nie in so einer Situation gewesen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch Menschen auch für verschiedene Dinge lieben kann und gleichzeitig. Weißt du, ich meine?
Absolut, das ist ja ähnlich ein bisschen wie bei deinem Freundeskreis. Ne? Mit manchen kannst du vielleicht gut feiern gehen, mit manchen, weiß ich nicht, die sind intellektuell vielleicht geeignet für Kunstausstellungen oder ne, so. Mhm. Und so war das bei mir auch, dass ich irgendwie gedacht hatte, ich habe das Beste aus allen Welten. So, genau.
Okay, und dann ist es zu einem Ende gekommen.
Ja, und zwar habe ich festgestellt, ich war die Einzige in diesem Konstrukt, die ehrlich war. Mhm. Und dadurch habe ich mir dann auch diesen Syphilis.
aber ganz kurz, das heißt, du dachtest, dass die anderen beiden nur dich auch treffen?
Nein, also genau. Okay. Aber es war so ein bisschen committed, dass wir eigentlich das, man hätte mich auch gar nicht anlügen müssen, denn es war ja ein offenes Konstrukt. Mhm. So. Und wenn die dann hier waren, habe ich auch nicht verlangt, dass ich die einzige Frau hier war. Mhm. Aber es wurde mir so, konkretes Beispiel. Wir waren verabredet und ich war mit Freunden unterwegs und er meinte, hey, du kannst doch noch, du bist doch gerade hier mit deinen Freunden unterwegs, wir können uns doch auch wann anders treffen. Mhm. Mach dir einen schönen Abend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weil du jemand anderen hast. Also du hast ja so ein Bauchgefühl dafür.
Yeah.
Und dann wollte ich das ansprechen und dann hat er so gemacht wie, nee, das stimmt gar nicht. Und dann werde ich ja angelogen. Und es gibt keinen Grund, mich anzulügen, weil es ist ja nur offene Geschichte. Und solche Sachen sind dann halt passiert. Und die Vereinbarung war, wir verhüten nicht. Also, ne, so. Und mit den anderen tue ich das. So. Sonst wäre es nicht zu diesem Du. Ich hacke jetzt gerade ein bisschen drum rum. Es war meine erste STI und du merkst, ich verarbeite die, ne?
Ja, ja.
Und deshalb meinte ich, und ich habe dann, oder bin jetzt, glaube ich, noch in so einer Phase, ich bin mir nicht sicher, ob monogame Beziehungskonstrukte, wie zukunftsfähig die sind.
Mhm.
Und ich kann dir aber auch nicht sagen, wie zukunftsfähig polygame Beziehungskonstrukte sind. Ich glaube, für beide, egal wie du dich entscheidest, bräuchtest du eine super ehrliche Selbstreflexion und eine ehrliche Kommunikation deinem Gegenüber, sonst funktioniert es halt einfach nicht.
Voll. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade auch in solchen Situationen, dass für viele Leute, die vielleicht jetzt nicht ganz so reflektiert sind, dass vielleicht auch irgendwie wie so eine Einladung zu sein scheint, dass man da irgendwie nebenher noch Sachen machen kann, so nach dem Motto, ja, die trifft ja auch irgendwelche anderen Leute, deswegen kann ich ja auch oder sowas, ne? Und dass man es dann vielleicht auch gar nicht so abwiegelt und so, ne?
Ich glaube, also da spielt ganz viel rein. Ganz zu Anfang habe ich ja auch gesagt, ich glaube, man rutscht in dieses polygame Beziehungskonstrukt oder diese Lebensweise auch, weil es Berlin ist. Mhm. Ja, es wäre mir wahrscheinlich in Kassel nicht so passiert.
Yeah.
Und ich kann mal eine Geschichte teilen. Ich habe für einen Radiosender gearbeitet. Ich hatte einen neuen Kollegen, der ist zugezogen in Berlin und wir hatten auch ein bisschen creepy so eine Party im Kitty. Mhm. Weißt du, wenn du deine Kollegen da nackt, ist auch irgendwie schräg.
Okay, das ist echt wild.
Ja, ja. Auf jeden Fall war das sein erster Kitty-Abend und ich habe gesehen, der fühlt sich super unwohl. Also der hat gar nicht, also er stand tatsächlich literally mit dem Rücken zur Wand und ich bin dann irgendwie zu ihm hin und ich meinte so, ey, ist alles okay für dich? Und dann meinte er so, ich war ganz aufgeregt vor diesem Abend und ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so meins sein würde und ich fühle mich so unwohl hier. Und dann meinte ich dann so, dann geh doch nach Hause. Und dann meinte er so, das will ich nicht. Ich will nicht, dass alle Leute über mich denken. Und dann meinte ich dann so, ist überhaupt gar kein Problem. Ich werde jetzt sagen, dass ich nach Hause möchte und du wirst sagen, oh, ich lass dich nicht alleine gehen, du begleitest mich.
Mhm.
So, dann haben wir das so gemacht und vor der Türe meinte er so, ey, ich bin dir so dankbar. Und ich habe das verstanden, dass man manchmal, ohne das so, du warst vielleicht ja auch schon mal auf einer sexpositiven Party. Und
ja klar,
du hast dich
ich habe auch echt organisiert auch.
Ja, und du hast wahrscheinlich aber auch vielleicht bei deinem ersten Mal gar nicht so drüber nachgedacht, was will ich da erleben, warum gehe ich da hin und so, weißt du, man geht da so kopflos rein und dann steckst du da so drinne und erst hinterher fragst du dich, wie geil war das jetzt für mich, habe ich das wirklich gebraucht oder war das auch ein bisschen Mitläufertum?
Ich finde es halt vor allem die Konstellation mit Arbeitskollegen irgendwie sehr, sehr schwierig, weil das ist immer für mich persönlich immer so die Horrorvorstellung. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe, also angenommen, ich würde jetzt irgendwie Kinky feiern gehen oder so, KitKat oder sei es, irgendwie ein Event in diese Richtung, wäre meine größte Angst, wirklich irgendwelche Leute aus einem beruflichen Kontext zu treffen.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube, einer meiner Kink ist auch einfach nackt zu sein. Ich glaube, mir ist so ein bisschen so eine Exhibitionistin und bei Frauen hat da keiner was gegen. Ich bin ja auch hier Pressesprecherin für Renate Else gewesen. Wir haben die Lunacy, ist ja eine beliebte sexpositive Party. Und da war ich natürlich Stammgästin und dann haben mich die Leute auch gefragt, ey, das sind ja deine Mitarbeitenden, hast du überhaupt gar keine Probleme? Ich so, nee, überhaupt nicht. Mhm. Also manchmal habe ich auch den Leuten gesagt, ich so, hey, heute Abend ist wieder Lunacy, kommt ihr? Und dann meinte mein Booker, so ein irischer Mann, ja, Jessica, natürlich, wenn man so aussieht wie du, kann man auch vor allen Leuten immer nackt. Und, aber ich bin halt ein kleiner, dicker Ire, das will ja keiner sehen. Und das fand ich auch ganz lustig. Ich habe mit Nacktheit gar kein Problem.
Ja.
Also wenn es jetzt nicht verboten würde, würde ich mich auch so in die M29 setzen.
Also ich weiß noch, dass ich das allererste Mal auf einer Nacktparty im Schwutz war, weil ich so out of my comfort zone gehen wollte. Und es war zu dieser Zeit, wo ich meine ersten Gigs im Schwutz hatte. Mhm. Also es ist wirklich schon so lange her, schon fast nicht mehr war so. Und ich weiß noch, dass ich mich dann damals maximal geschämt habe vor dem Bartender, weil ich die ganze Zeit, ich kannte ihn und war dann so, oh mein Gott, was denkt der jetzt von mir? Und keine Ahnung, ich habe dann voll den Film in meinem Kopf gefahren so irgendwie. Und auch witzigerweise habe ich den gerade auch auf dem Weg hierher gesehen, als ich hier zu dir gefahren bin. So, ne?
Deswegen ja, das problematische Gegen spricht nicht für den Bartender.
Nee, aber auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, dass das auf jeden Fall so eine Sache gewesen ist. Und im Schwutz gibt es ja auch diese Schlagernackt-Party.
Mhm.
Das ist im Grunde genommen so für mich wirklich die schlimmste Vorstellung von allem, so was ich mir so vorstellen kann. Also Schlagermusik und dann da irgendwie nackt sein und so, I don't know. Ich glaube, ich bin ein bisschen klemmy irgendwie. Aber auf der anderen Seite wäre ich voll gern Mäuschen. Ich würde gerne mal wissen, so, was passiert da, wie ist das so? Aber dann denke ich mir so, ich kenne halt alle, die da arbeiten oder gearbeitet haben, als es den Club jetzt noch gab, so, ne? I don't know.
Viele Leute tun sich ja mit Nacktheit schwer, ne? Es gibt ja auch so Formate wie die Naked Tea Party zum Beispiel, wo man nackt ist. Wie gesagt, ich verstehe, warum Leute, das ist halt auch so, wir sind ja erzogen worden, so ein bisschen mit Charme gefühlt.
Mhm.
Und irgendwie habe ich das nicht. Also ich habe grundsätzlich wenig Schamgefühl, was auch gerade beruflich mir in die Karten spielt. Weil ich kann mich auch, also ich habe niemals das, ganz selten den Gedanke, dass ich mich mit irgendetwas lächerlich machen könnte. Also,
aber es ist auch voll gut. Das ist ja wirklich eine Sache, wo ich mir manchmal wünschen würde, ich wäre auch ein bisschen so. Ich bin, glaube ich, sehr in meinem Kopf immer drinne.
Ja, also ich habe, bei mir ist es schon der schmale Grat zu The Art of Oversharing, so nennt man es ja. Ich weiß, dass ich manchmal zum Beispiel im Vorgespräch hatte ich dir anvertraut, dass ich meine Mama ganz oft, ne, also dieses Wort Syphilis schon echt häufig erwähnt in dieser Folge, aber genau, und dann fragen die Leute, warum redest denn du immer über so, ich mache ja auch einen Safer-Use-Podcast, einen Harm-Reduction-Podcast, da rede ich viel über Konsum, warum ich das teile, und ich teile das, glaube ich, das immer so mein Anliegen, weil ich glaube, dass das auch andere Menschen beschäftigt. Also ich möchte gerne zum Beispiel, wenn wir jetzt über Konsum sprechen, dass die Leute nochmal ihre Konsummotivation reflektieren. Wenn wir jetzt über sexpositive Partys reden, dass man nochmal drüber nachdenkt, was will ich denn da erleben, damit man in eventuell der Situation, auch wenn es um Konsens geht, sich gut vertreten kann. Also dass man irgendwie sagen kann, nee, das wollte ich heute Nacht nicht erleben. Und dann kann ich vielleicht auch, wenn ich mir das vorher, meine Grenze mir vorher überlegt habe, kann ich dann das Nein in dieser Situation auch klarer kommunizieren. Und dadurch, dass ich mit vielen Sachen auch echt auf den Po gefallen bin, will ich einfach darüber reden, weil ich glaube, es geht vielen Leuten da draußen auch so. Und da sind wir wieder bei der Scham. Es redet halt einfach nur keiner darüber, weißt du?
Ja, aber dann lass uns vielleicht mal wirklich jetzt auf das Schamthema, was du jetzt mehrfach schon angeteasert hast, zu sprechen kommen, die Syphilis. Also wir waren ja gerade stehen geblieben, dass du quasi mit einem deiner beiden Ex-Partner Sex hattest. Er hat dich dann infiziert mit der Syphilis.
Ich wollte ihm einen Blowjob geben und ich habe mir gedacht, also das ist jetzt ein Zustand, den habe ich so noch nicht gesehen. Und dann habe ich das natürlich thematisiert und dann meinte er dann so, ja, das ist ein Ausschlag, den hätte er ganz oft. Und dann habe ich gesagt, ja, da blase ich nicht, also sorry. Und dann habe ich auch gesagt, ich würde mir wünschen, dass du das mal untersuchen lässt. Und ist jetzt egal, was du machst, sei deine Gesundheit, aber ich werde mich untersuchen lassen, weil wir hatten ja in den letzten Tagen Sex. Und dann hat er sich untersuchen lassen und Syphilis hat ja eine Inkubationszeit von 6 bis 8 Wochen oder so. Das bedeutet, bei mir hätte man es später gemerkt. Er hat sich untersuchen lassen und war dann auch so fair, mir mitzuteilen, dass er Syphilis hat. Und dann habe ich ja das Anrecht auf ein Partner-Treatment. So. Ich bin dann zu meiner Gynäkologin gegangen und habe ihr auch gesagt, es gibt einen Verdacht. So. Und dann finde ich, wird eine Frau richtig, das war ein richtiger Walk of Shame. Und jetzt bin ich aber eine taffe Frau, die über sowas reden kann. Und ich habe mich wohl gefragt, wie das für eine Frau wäre, die sich nicht so gut vertreten kann wie ich. Also ich bin zu meiner Gynäkologin und du hast schon richtig gesehen, schon alleine dieses Thema mit dem Anliegen, mit dem ich gekommen bin, das für sie nicht okay gewesen. Und dann wollte sie mir, obwohl es ja einen Grund gab, dann wollte sie mir richtig viel Geld für diese Untersuchung in Rechnung stellen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich komme ja jetzt hier nicht. Also ich habe dann ganz vorne angefangen und meinte, ich merke gerade, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass ich jetzt hier nicht mit wunden Nippeln vom Stillen komme, sondern dass ich mit einer Geschlechtskrankheit hierher komme. Und ich merke, dass sie mich behandeln wie eine Schlampe. So. Und dann meine ich dann so, sie wären ja tatsächlich eine Geheimwaffe gewesen im Kampf gegen HIV. Irgendwie, sie sind wahrscheinlich Gynäkologin geworden, um Babys zu helfen, das Licht dieser Welt zu erblicken. Und ich sitze jetzt mit einer Geschlechtskrankheit vor ihnen. Das ist wahrscheinlich was sie nicht wollen, gerade behandeln wollen. Aber da müssen wir beide jetzt durch.
Aber was hat sie denn gemacht, dass du dich so behandelt gefühlt hast?
Also erstens schon alleine, dass sie mir, ich weiß gar nicht, irgendwas 40 Euro sollte ich bezahlen. So. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich bin ja, also ich habe ja, es gibt ja einen konkreten Verdacht und dann ist es eine Krankenkassenleistung. Und dann hat sie mir nicht wortwörtlich, aber so inhaltlich gesagt, ich mit meinem Lebensstil, dann müsse ich auch dafür aufkommen. Also
okay,
das ist schon sehr eindeutig, für was sie mich, genau. Und dann hat sie mich falsch untersucht, um ehrlich zu sein auch noch. Und dann sie hat mir diese Kosten, hat sie mir nicht erlassen, weil ich als Freundin des lockeren Lebensstils sollte eben dafür bezahlen. Und das ist schon eine Strafe.
Vor allem, das zeigt ja auch irgendwie so eine Wertung, also eine Moralisierung einfach so, wo du einfach denkst so, What happened to the hippokratischen Eid, die du mal geleistet hast, Gesine?
Genau. Und und dann ging es so weiter, dass sie mir die, also ich hätte wahrscheinlich die Rechnung auch bezahlt. Ich habe ihr dann noch das Feedback gegeben, dass ich zwar verstehen kann, dass sie wahrscheinlich Gynäkologin geworden ist, um Schwangere zu betreuen, und sie nochmal daran erinnert, dass sie aber Gynäkologin in Berlin ist.
Ja.
Und in Berlin sexpositiv eben ein Thema ist und sie sich vielleicht damit auseinandersetzen sollte, weil es auch in ihren Arbeitsbereich fällt.
Und wie hat sie reagiert darauf?
Ich sag das natürlich so straight, dass dann auch keiner mehr was sagt.
Okay.
Also, Gespräch beendet.
Ja.
So, ich verließ die Praxis mit dieser Rechnung, bekam dann später mein Testergebnis, und einer, der andere Mann, nicht der, der mich infiziert hatte, arbeitet auch, also ist auch Arzt so. Und dann meinte er so, dieses Testverfahren ist falsch, so wird das nicht gemacht. Weil ich musste ihm ja auch sagen, ich so, hier zu, Folgendes ist passiert, du müsstest dich auch testen lassen, denn ich, so. Und dann meinte er so, ja, wie wurdest du denn getestet? Und dann meinte er so, nee, das macht man nicht so. Und dann hatte ich eine Freundin an der Charité und meinte, kannst du mir das nochmal sagen, das sind meine Testergebnisse. Weil sie meinte dann auch, nee, sie sind negativ und deshalb kriegen sie das Partner-Treatment nicht und so. Und dann habe ich, dann meinte meine Freundin auch noch, ey, die Inkubationszeit ist ja 6 bis 8 Wochen. Du hattest das Risiko, dass du das auch hast, einfach so insanely hoch.
Mhm.
So. Und dann habe ich an die Ärztekammer geschrieben.
Ja.
Ne, weil ich mir gedacht habe, das ist krass fahrlässig auch.
Ja, ja.
Ne? Also wenn jetzt jemand nicht so schlagfertig ist wie ich. So. Und dann meinte die Freundin aus der Charité, es gibt hier eine gute Praxis am Halleschen Tor, kann ich auch sehr empfehlen, ist eigentlich für Männer. Genau, und dahin hatte sie mich hinüberwiesen, und da saß ich als einzige Frau, saß ich in diesem Sprechzimmer, wie so ein Suchbild, was gehört hier nicht rein. Genau, und dann, die waren super nett auch, echt nochmal vielen Dank, der Arzt hat sich auch viel Zeit genommen, und dann waren seine Worte, dass es ihm super leid tät, dass Frauen gesundheitlich zu diesem Thema unterversorgt sind. Ne?
Voll. Zum Beispiel auch das Ding so, dass es ja auch wirklich super schwer ist, zum Beispiel für Frauen, die jetzt vielleicht auch wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben, ich würde es aber eher mal Partner sagen, die PrEP zu bekommen.
Ja, genau. Also das hätte meine, ich hatte sie mal gefragt, vorher schon, die hatte vom PrEP noch gar nichts gehört. Das würde jetzt wahrscheinlich keinen Zuhörenden überraschen. Und dann wusste sie auch nicht, wie das ist, also wie ich das anwenden muss, ob ich das überhaupt anwenden kann, ob das nur für Männer ist.
Und vor allem auch, ob die Krankenkasse es für Frauen bezahlt. Ne?
Ja, voll. Und das waren halt so, ich habe das ja schon vorher auch bei meinen Kollegen, ich gender jetzt mal bewusst nicht, die haben das von der Krankenkasse bekommen. Die waren einfach gesundheitlich viel besser versorgt als ich, und ich hatte ja ein konkretes Anliegen, ja. Und dann bin ich eben zu ihm in die Praxis, und dann hat er mich erstmal aufgeklärt, und dann meinte er so, ja, sie hatten oral, ja, komplett alles an Verkehr. Und dann meinte er dann so, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das haben, ist einfach sehr hoch. Und damit haben sie das Recht, also wir können die Testergebnisse jetzt noch abwarten, aber dann müssten sie jetzt, ne, und dann meinte ich dann so, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will das jetzt machen lassen, und dann habe ich meine Spritzen in den Po bekommen, auch nochmal.
Das ist so Penicillin, ne?
Ja, kriegst du den Arsch gespritzt. Und vor allen Dingen auch, genau, ich war dann da am Halleschen, und daneben ist die Apotheke, die musst du dann holen, und dann musste es auch gleich irgendwie verabreicht werden. Und der Apotheker, es war ein Apotheker, ein wunderschöner großer Apotheker und eine alte Apothekerin. Es gab 2 Schlangen, und ich habe mir gedacht, na komm Jessica, bei wem wirst du schon landen? Bei dem schönen großen Apotheker. Und er guckte mich so an, ist das Rezept für sie? Ich so, ja. Und er dann so, sie müssen das gleich verabreichen bekommen. Ich so, ja, ich weiß. Und dann guckt er mich noch an. Gute Besserung. Ich so, ey, mir bleibt
auch das ist
nichts.
Aber ganz schlimm, immer so diese mitleidenden Blicke immer irgendwie, ja, wenn man irgendwo ist, ne?
Ja, ja, voll.
Ja.
Und jetzt, lustigerweise, ich war ja Early Adopter, ja? Ich erfinde die Trends schon, wenn sie, gerade ist ja die Infektionsrate auch
es
so hoch wie nie.
Crazy, ja, ja. Crazy. Ist ja, ich habe extra noch einen Artikel so im Vorfeld gelesen so dazu. Das ist ja wirklich so gerade explodiert, vor allem hier in Berlin natürlich wie in der Spitze.
Ja, ja, vor allem. Ich mache ihn auch.
Und Trier aus irgendwelchen Gründen.
Trier?
Ja, aber was ist los bei euch?
Das Ding ist, und dann habe ich mir auch gedacht, ich bin ja verantwortungsbewusst, der hätte sich nicht testen lassen, das zum einen. Der wäre der Superspreader gewesen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass, also ich habe das geglaubt im einen oder anderen.
Yeah,
deshalb meinte ich, es funktioniert nur, wenn alle Leute ehrlich sind. Aber ich war, glaube ich, die einzigst Ehrliche. Und ich hatte danach auch so ein bisschen, wie gesagt, es war meine erste STI, und es war nicht einfach Chlamydien oder so, weißt du? Also Syphilis ist schon.
Es kann ja chronisch werden, so, ne?
Eben.
Und kann auch wirklich nachhaltig, ich sag jetzt mal Innereingedärme und sonst was schädigen. So. Und früher sind die ja sogar auch daran gestorben.
Ja, ja, eben drum. Also, und dann habe ich mir halt gedacht, und ich habe dann mit ihm auch nochmal gesagt, ich so, du musst, ich will da jetzt auch gar kein Label, ich bin kein ich bin keine Freundin davon. Er war halt auch G-Konsument. Ja? Mhm. Und dann ist es natürlich mit Verhütung auch immer so eine Sache, ne? Mhm. Wenn du dann auf deinem, und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, ich weiß ja nicht, ob du auch überhaupt Kontakt zu den Leuten halt auch hast, so, weil wahrscheinlich auch so ein Freund von einem Berghain irgendjemanden auf der Toilette und ja. Dann weiß ja nicht wie, und dann ist es natürlich klar, dass du so ein Superspreader bist, ne? Weil ich habe ihm dann nochmal gesagt, du musst die Leute, wenn du den Kontakt noch hast, du musst die anrufen, mir, auch wenn es dir unangenehm ist. Aber ich glaube, das machen wahrscheinlich die wenigsten. Und ich habe jetzt auch gemerkt, ich bin seitdem, also das hat was mit mir gemacht. Mhm. So, meine polygame Phase war damit beendet. Ich hatte nach diesem Partner-Treatment, habe ich auch gedacht, das ist ja jetzt hier die Tabula Rasa. Und dann hatte ich erstmal gar keinen Bock auf Sex überhaupt und habe mir gedacht, weißt du, nee, fand ich irgendwie alles auch eklig. Und das war so richtig, wo ich gedacht habe, Berlin hier, jeder mit jedem. Und habe dann jetzt, letzten Sommer hatte ich auch wieder so ein, ich glaube, der hat mich einfach auch optisch krass an ihn erinnert. Und das war dann auch wieder so, dass wir krasse Party, viel konsumiert hatten und so. Und ich habe danach, bin ich gleich zum Gesundheitsamt, um mich testen zu lassen, weil ich so einen Mindfuck hatte. Also wir haben halt auch einfach nicht gescheit verhütet. Hm. Das ist, ich bin schon echt zuverlässig, ja. Aber manchmal, wenn du so im Afterrausch bist, so, wer, ganz ehrlich, ich will mich auch gar nicht rausreden, aber der da frei von Schuld ist, zeigt mir einen, der mit Kondom bläst. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich wurde schon wieder so richtig panisch, bin zum Gesundheitsamt, habe mich testen lassen und so, weil ich sofort wieder gedacht habe, nee, ich habe mir jetzt was geholt.
Ja,
halt einfach unentspannt.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nur davon sprechen, wie ich es erlebt habe vor 20 Jahren, als ich meinen ersten HIV-Test gemacht habe mit meinem Ex-Freund. Wir haben damals nicht in Berlin gewohnt, sondern damals in Freiburg. Mhm. So, ne? Und da mussten wir damals, um den Test zu machen, zum Gesundheitsamt gehen. Mhm. Und die haben uns damals angeschaut und behandelt, als ob wir hier, keine Ahnung, wären Sodom und Gomorra walking in so. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so schlecht, also durch Blicke alleine schon gefühlt, wie in diesem Moment, als diese Krankenschwester oder Ärztin oder wer auch immer uns da damals Blut entnommen hat, uns da quasi verarztet hat. Also es war wirklich so schlimm. Ich weiß noch, es hat so ein schlechtes Gefühl hinterlassen.
Und dann macht man das im schlechtesten Falle.
Voll,
auch
genau,
mehr.
Genau,
und das,
genau.
Und das wollte ich auch meiner Gynäkologe mit an die Hand geben und das möchte ich auch allen Zuhörern mit an die Hand gehen. Es ist ja, dass du das machen lässt, das ist ja verantwortungsbewusst und das ist ja super toll. Und da muss man sagen hier, deshalb bin ich das nächste Mal zum Gesundheitsamt gegangen, weil die sind einfach super toll, muss man sagen. Die sind mega kompetent. Und ich möchte einfach nicht das Gefühl bekommen, ich möchte nicht gejudged werden für meinen
Voll. Ne? Also ich habe wirklich damals, ich habe mich damals echt gefühlt wie El Schlamparossa höchstpersönlich, ja, so weiß ich meine. Aber aus der Brille von jemandem, der das richtig schlimm findet, so weiß ich meine. Also das war echt richtig mies damals.
Also ich war auch, mein erster STI-Test war auch in Kassel und da bin ich auch aufs Gesundheitsamt angeguckt und dann wirst du so Sachen gefragt, haben Sie häufig wechselnde Geschlechtspartner? Da habe ich den angeguckt und meinte, was heißt denn häufig wechseln für Sie? Also im Vergleich zu wem? Zu Mutter Teresa oder zu Madonna? Ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Also,
kam mir schon so ein Satz so, wenn ich Sie angucke, dann sage ich mal ja.
Und das war auch so, also das war zum Beispiel, als ich dann in dieser Spezialpraxis am Hallischen Ufer war, dann hat er auch abgefragt, ja, und was bedeutet Sexpositivität, wie leben Sie die? Und dann habe ich ihm das erzählt und dann guckte er so und meinte, klingt, als haben Sie ein spaßiges Leben. Ich so, naja, bis jetzt war es das.
Aber es ist ein bisschen, aber ich finde es eine coole Reaktion von ihm auf jeden Fall.
Ja,
so, ne?
Das war eher appreciaten.
Aber das erinnert mich auch ein bisschen so an eine Situation, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, von einem Kumpel von mir, der, wir haben den gleichen Arzt, der, ich finde das so geil, und zwar der Kumpel von mir hat an einem Abend irgendwie 7 Typen eingeblasen und hat dann Atemnot gehabt und ich weiß gar nicht mehr, was dann war, aber auf jeden Fall ist er dann zum Arzt gegangen, um sich halt testen zu lassen, weil irgendwas war.
Ja.
Und auf jeden Fall, dann hat der Arzt ihn mit seiner eigenen Geschichte irgendwann später konfrontiert. Der meinte so, als es dann glaube ich um, ich glaube es ging damals um die PrEP oder so, da meinte so, naja, Sie sind ja vernünftig, ne? Ist ja nicht so, dass Sie dann quasi irgendwo im Club stehen und dann irgendwie 7 Typen gleichzeitig einblasen, ne? Und er ist dann da gesessen und musste dann da irgendwie so reagieren, als ob er die Geschichte noch nie gehört hat, so, ne?
Aber wusste der Arzt das oder war es?
Also ich glaube, der Arzt hat vergessen, dass er das war, so, weißt du? Ich meine, ich glaube, der hat das dann quasi immer allen erzählt. So. Und ich glaube, während ich gerade darüber spreche, war, wie viel Jünger hatte Jesus? Es waren mehr als 7. Es waren, glaube ich, 11 oder 12. Es waren dann auf jeden Fall genauso viele, wie Jesus Jünger hat. Deswegen war das ein bisschen so ein Running Gag in unserem Freundeskreis. Ja, auf jeden Fall, die Situation kann man natürlich auch haben, dass der Arzt dann halt einen mit seinen eigenen, ich sag jetzt mal, Vergangenheitserfahrungen konfrontiert.
Ja, und für Berlin ist es ja auch gar keine große Sache. Da sind wir wieder, ne? Ich glaube, ich bin da so reingerutscht. Ich hatte damals beim Radio einen Kollegen und der hat hier dann immer im Darkroom seine Darkroom-Stories mit mir geteilt. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, ist ja keine Competition hier, aber irgendwas in mir hat wahrscheinlich gedacht, boah, dafür führst du wahrscheinlich ein langweiliges Leben. Und während er mir immer erzählt hat, ja, und am Wochenende irgendwie hatte ich morgens den, nachmittags kam der und dann abends der. Und dann habe ich mir gedacht, also, ne? Und dann habe ich, glaube ich, angezogen, unterbewusst, warum auch immer. Ich glaube, weißt du, so, dass ich ihm dann einfach nur erzählen konnte, ja, und am Wochenende hatte ich auch den und den. Und irgendwann guckte er mal zu mir und meinte, Jessica, passt das überhaupt zu dir? Ist eigentlich gar nicht, bist eigentlich gar nicht so du. Hm. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, stimmt. Und das meine ich damit, dass man immer so, es hat was von, müssen wir jetzt alle vegan sein, müssen jetzt alle Polyamor leben, müssen jetzt, weißt du, man kommt da, man gerät da so rein und denkt sich.
Aber hast du das Gefühl, dass du wirklich vielleicht dann mehr Sex hattest, als du eigentlich wirklich wolltest? Also ist da vielleicht irgendwie dann auch.
Nee, also jetzt muss man sagen, ich glaube, ich war schon immer Freundin des lockeren Lebensstils, solange ich mich kenne. Also es ist schon meiner Natur entsprechend. So, das heißt nicht, ich ist jetzt nicht gar nicht so, ich gehe gar nicht weg und habe, wenn ich so auf sexpositive Partys gehe, ist gar nicht mein Ziel, das Sex zu haben. Meistens komme ich auch mit den Leuten, mit denen ich dann dort Sex habe, komme ich da schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich die da kennenlerne, aber dass ich ein sehr offenes Sexleben hatte, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Hm. Ich glaube nur, ja, wie ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Manchmal kennst du das, dass du manchmal so Phasen hast, um dich von was abzulenken und dann denkst du, du müsstest besonders viel Spaß haben und dann endet es in so einem Exzess, von dem du hinterher denkst, war voll unnötig? Kennst du das?
Um ehrlich zu sein, kenne ich das nicht, aber ich kenne es von anderen Leuten, dass sie das so haben.
Ja,
so,
ja.
Ne?
Ich glaube, das war so für mich so eine Phase. Manchmal, also ich drehe manchmal so durch, also ich bin ja auch Freizeitkonsumentin und denke, manchmal ist das Leben hart.
Ja.
Ne? Passieren im Alltag viele Dinge, von denen du denkst, boah, und dann hier wieder Finanzamt und dann da, das und da muss ich mich kümmern und das ist alles null spaßig, sodass dein ganzes Wochenende so ein krasses, in meinem Fall so ein krasses Ventil ist, dass ich mir denke, jetzt muss ich aber Spaß haben. Mm. Und that escalated sometimes quickly.
Ja.
Und dann hinterher denke ich mir so, oh, war das jetzt noch Spaß oder ne, so,
ich kenne es bei mir eher so aus dem Kontext, dass ich manchmal irgendwie FOMO habe. So nach dem Motto, wenn ich mal ein freies Wochenende hatte, wo ich nicht irgendwie auflegen oder arbeiten musste, dass ich dann irgendwie dachte so, was, es ist erst 4, gehst du noch dahin, machst du noch das und das? Und dann, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dachte ich mir dann, das hätte ich mir auch schenken können. So.
Ja, ja, voll. Und ich finde, das ist zum Beispiel was ich am Altern ganz gerne mag, dass man immer mehr, dass du immer mehr du selbst bist. Mhm. Weißt du, so, dass du dann irgendwann auch weißt. Also meine ganze Substanz-Journey, bis ich festgestellt habe, dass ich gar keine Kifferin bin. Also, weißt du, ich habe sogar Bon geraucht, wo ich mich heute fragen würde, was stimmt nicht mit dir? Weißt du, so, bis ich, oder auch Alkohol, ich trinke jetzt seit über einem Jahr kein Alkohol und es fiel mir überhaupt nicht schwer, weil ich den Alkohol-Turn noch nie mochte.
Yeah. Ja. Also ich habe das auch zum Beispiel jetzt aufgegeben mit Alkohol, außer jetzt hier im Booty Call, da trinke ich, aber sonst gar nicht eigentlich, so auch beim Auflegen. Aber weil ich halt zum Beispiel auch, und das ist auch mal das Witzige, so dass Leute immer ein bisschen so verwundert sind, wenn du im Nachtleben nicht trinkst.
Mhm, voll.
Ne?
Ja, ja,
also auch gerade als DJ irgendwie, wenn die ganze Zeit mal Leute kommen und dir irgendwelche Shots irgendwie geben wollen, seien es die Veranstalter, seien es Mitarbeitende, seien es irgendwelche Gäste oder so, die kommen und dir immer, und du sagst immer so nein. Und ich finde es halt mittlerweile so krass, auch hier in Berlin, dass du dich halt immer so rechtfertigen musst.
Absolut.
Dafür, so, weiß ich meine.
Voll.
Ich bin wirklich irgendwann dazu übergegangen, einfach zu sagen, wenn Leute nachgebohrt haben, habe ich immer gesagt, mein Bewährungshelfer will das nicht. Und dann sind keine Fragen mehr gekommen. Aber wenn ich irgendwie gesagt habe, so, weil ich habe halt wirklich so an einem Abend teilweise so 7, 8 Whisky, Cola und Shots weggetrunken, so.
Naja.
Was unglaublich viel Kalorien sind. Ich bin so fett geworden irgendwann, so, und habe mich einfach unwohl gefühlt, aber habe dann auch gemerkt, dass ich irgendwie sehr viel getrunken habe, weil ich tendenziell eher wesentlich introvertierter bin, als die meisten Leute sich das vorstellen. Und immer versucht habe, ein bisschen lockerer zu sein, weniger nachzudenken während dem Auflegen, weil wenn du nachdenkst, dann passieren die Fehler.
Ja, ja, das ist gut, dass du das sagst, weil also ich glaube, zum Socializen und zum Lockerwerden, egal welche Substanz das jetzt ist, weißt du, und ich finde, für mich war Alkohol schon immer die beschissenste, mit der konnte ich am schlechtesten copen, da habe ich den längsten Kater, da mache ich Dinge, die ich am nächsten Tag peinlich finde und so, und deshalb, also bei allen anderen Substanzen, auf die komme ich besser klar als auf Alkohol, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir auch keinen Tag gefehlt, aber es ist halt so die omnipotente Macht der Nacht, ne, weil es ist halt legal, was auch super dumm ist, weil das Risikoprofil ist halt ein Neurotoxin. Ne? Yeah. Also genau, von daher, aber ich kenne das und ich habe jetzt zum Beispiel dann auch eine Phase gehabt oder dass auch alle Leute, dass dieser Pressure, dass du dich immer rechtfertigen musst.
Yeah.
Ist ja nicht nur beim Weggehen, ist ja auch bei jedem Geburtstag, dass dann gefragt wird, bist du schwanger? Machst du das jetzt immer?
Ja, so, ja. Und Leute auch immer so ein bisschen das Gefühl geben, dass man ein bisschen langweilig ist oder so. Ne?
Absolut.
Es ist immer so, ja.
Oder auch das am Anfang, ne, ja, lass uns mal eine Bar gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weißt du so, und dann habe ich immer gedacht, meine Freunde wollen mich jetzt auch gar nicht mehr sehen, wenn ich nicht mehr mit denen saufen will, weißt du,
was hat das? Und ich hatte auch einfach einige Freunde, mit denen ich einfach wirklich die ganze Zeit nur saufen war.
Ja,
es gibt wirklich so Leute, mit denen ich so nüchtern eigentlich nicht viel anfangen konnte. Also böse, es klingt so, also don't get me wrong, ich liebe euch, aber es war halt mit euch immer halt besonders cool, was trinken zu gehen, so.
Ja.
Und das ist dann so ein bisschen weggefallen jetzt so, weißt du, ich meine.
Oder halt auch auf Partys, also auch dieses nüchtern Feiern dann, ne? Aber ich finde es ganz cool, dass man da jetzt mal in sich reinspüren kann, weil wenn was scheiße ist, sich das nicht schön zu saufen oder sich nicht schön zu ballern, sondern einfach zu sagen oder halt auch mehr auf seinen Körper zu hören, weißt du, zu sagen, ey, ich bin müde, ich muss mich jetzt nicht hochpeppen für irgendeine mittelmäßige Party, weißt du so?
Wobei ich aber auch sagen muss, also auf so komplett sober Partys, also ich war jetzt nicht so auf vielen, ne? Mhm. Aber ich habe mal auf einer Soba-Party aufgelegt und ich weiß noch, da war ich richtig anxious. Weil ich hatte meine ganzen Freunde dabei, die irgendwie bei den Anonymen sind und keine Ahnung was. Und ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, wenn mir jetzt irgendein Fehler passiert, was immer bei DJs die größte Panik ist immer so. Weil dann ist es immer so, dann denkt man den ganzen Abend darüber nach und es kann dir wirklich die ganze Laune vergiften, egal wie geil dein Set gewesen ist. Du hast einmal einen Übergang nicht geil gemacht.
Ja.
Das ist dann wirklich so, dass du den ganzen Abend dann denkst, ich war so scheiße und dann bist du, keine Ahnung, mit diesem Mindset beschäftigt, so, ne? Und dann war ich dann da die ganze Zeit und dachte so, okay, wenn ich jetzt scheiße irgendwas, wenn ich irgendwas Komisches mache, dann habe ich hier lauter Leute, die extrem nüchtern sind, die mich dann richtig judgen, so, weißt du, ich meine? Und dann war ich anxious as hell. Aber das Witzige war damals, es war eine Party, die von Jägermeister ausgerichtet wurde und das waren damals die Girls von Homies, die sich halt quasi haben, die haben gesagt, ja klar, wir machen diese Veranstaltung, aber wir lassen uns hier nicht vor den Karren spannen, deswegen machen wir eine Sober-Party, powered by Jägermeister. Und das fand ich halt einfach so einen geilen Move
auf jeden Fall,
so, ne? Es wurde kein Alkohol auch ausgeschenkt und so, ne?
Wow.
Und dann waren halt, wie gesagt, sämtliche von meinen Freunden, die halt nie feiern gehen, weil sie halt irgendwie Alkohol- oder Drogenprobleme oder sonst was hatten dabei. Und die hatten auch Spaß, aber ich weiß nur, ich fand es ein bisschen schwierig irgendwie für mich als DJ zumindest anfangs. Aber es ging dann.
Das finde ich lustig, dass du das sagst, weil eigentlich weißt du ja auch, dass die wenigsten Leute das so proaktiv hören. Das ist ja genauso, wie wenn du in dieser... Ich weiß, was für eine Raumakustik ein Raum hat, auch bei einem Konzert, aber wer weiß denn das schon? Und wenn du einen Fehler machst, ist genauso wie wenn du eine Radiosendung moderierst, das versendet sich, wenn du was machst.
Ja, das stimmt,
so
aber
so dumm.
Man hat einfach immer so einen perfektionistischen, so einen Ansatz für sich selber irgendwie und boykottiert sich dann selber damit. Aber so ist das manchmal.
Aber, und das ist ja auch bei ganz anderen Sachen, deshalb meinte ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das im Vorgespräch gesagt, dass ich manchmal noch den Glaubenssatz habe, auf Amphetamin der bessere Mensch zu sein.
Mhm. Und was genau heißt das?
Dass ich habe auch ADHS sehr stark und ich glaube, ich habe mich damit viel selbstmedikamentiert so und habe natürlich dieses Zerstreutsein nicht. Ne? Also ich kenne vielleicht Leute, die auch ADHS haben, werden das kennen. Ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee, dann bellt mein Hund, mir fällt ein, ich habe einen Hund, der muss raus. Dann ziehe ich schon mal einen Schuh an, mache schon mal die Türe auf, dass mir einfällt, oh, ich muss auch noch eine Mail schreiben. Mit einem Schuh offener Tür gehe ich die Mail schreiben, Nachbar steht im, weißt du, so, das bin ich auf ADHS.
Ja,
und so ist es eigentlich immer mein Tag. Ich bin immer am irgendwas suchen, meistens Haustürschlüssel, Handy, meine Würde. Und auf PEP habe ich das natürlich nicht. Ich habe funktioniere gut, also habe dann auf einmal Lust, die Steuer zu machen und so. Und wenn ich sage, ich bin der bessere Mensch, dann ist es der bessere Mensch in einer Leistungsgesellschaft. Also nicht der bessere Mensch so, aber so ein ADHS-Wuselkopf ist nicht dafür gemacht. Du, ne, wir müssen zu gewissen Uhrzeiten, haben wir Termine und müssen Ziele erreichen und ständig haben wir To-Do-Listen abzuarbeiten. Da musst du gut funktionieren und das meine ich damit, der bessere Mensch in einer Leistungsgesellschaft vielleicht zu sein. Ja, und da schaffe ich natürlich auch einen insane Workload, weil ich mich auf einmal konzentrieren kann, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und dann denke ich auch immer, ich schreibe die besten Texte und wenn ich die dann nüchtern lese, dann denke ich mir so, oh, grammatikalisch hast du gleich ganz aufgegeben. Also ist ja nicht so. Man denkt immer, und du wirst auch nicht besser auflegen, wenn du angesoffen bist. Du denkst es
nee,
halt
ich
nur.
Da, ich, also, wobei einige Leute sagen ja, andere Leute sagen nein. Es kommt immer drauf an, wie voll man gewesen ist, so, ne? Aber weißt du, was jetzt kommt?
Nee, erzähl.
Der Fuckboy des Tages, das ist der interaktive Part hier im Podcast, wo ihr zu Hause euch zu Wort melden könnt und quasi mit uns eure abgefahrensten, krassen, sexiesten oder was auch immer Stories zu teilen. Und wir quatschen drüber. Und das hat der Theo aus Marzahn gemacht. Bitteschön.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
So, neulich habe ich mich mit einem Typen getroffen. Da war bei der Sexseite war eine Toilette abgebildet. Ich wusste gar nicht, was ich damit umgehen soll und so. Und er meinte, er würde gern meine Toilette sein. So, und dann habe ich gesagt, er musste mir Fotos schicken und so, weil ich mag ja eigentlich auch nur gut aussehende Menschen. Und er sah auch sehr gut aus. Und dann hat er gesagt, es muss auch alles sehr anonym sein. Und dann kam ich und dann hatte der den Riemenschere aufgebaut. Also das ist ein Gestell, was sieht aus wie eine Klobrille und man kann dann sich darunter legen und er lag dann auch drunter und dann mochte er auch da meine Füße so küssen und dann, dass ich stinke und er hat gesagt, wenn ich komme, ich darf da mich nicht duschen und so und sollte versuchen voll zu sein. Ich war dann auch sehr aufgeregt, man macht es ja auch nicht jeden Tag. Ja, hat er meinen Arsch gerochen, hat geleckt und so. Und ich habe dann wirklich ein bisschen gepresst. Und dann habe ich abgekackt in seinen Mund und ein bisschen an ihn rumgespielt. Und dann waren wir fertig. Und dann wollte ich dann auch wieder gehen, weil ich fand diesen Geruch einfach nicht schön. Und mit diesem wollte ich auch nicht so knutschen und so. Aber es war eine sehr interessante Erfahrung.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Stabil. Jetzt nochmal, wie der Arzt zu mir gesagt hat, das klingt nach einem richtig guten Sexleben.
Okay, aber was denkst du, wenn du das hörst?
Also ich musste lachen, aber ich finde, findest du das für eine Berlin eine ungewöhnliche Geschichte?
Ich sag mal so, ich weiß, dass es das gibt.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass ich sowas explizit wirklich höre oder zumindest mit Menschen ins Gespräch komme, die das wirklich erlebt haben. Ich kenne Leute, die Situationen gehabt haben, wo sie irgendwie Geld dafür bekommen haben. Da kenne ich ein, zwei Leute, aber ich kenne jetzt niemanden, der das jetzt irgendwie umsonst gemacht hat.
Okay, also jetzt bleiben wir erstmal bei ihm. Ich finde, es ist super konsequent, wäre genauso gewesen, also wenn ich jemanden im Mund gekackt hätte. Könnte es erstens nicht, könntest du es?
Nee.
Das wollte ich
aber
nicht sagen.
Ich habe hier im Podcast gelernt von einem Dominus, also es ist ein dominanter Sexarbeiter, was man machen kann, weil man hat ja immer so diesen, ich soll es mal sagen, so diesen Impuls, nicht vor anderen Leuten zu kacken, so, ne?
Ja.
Was man aber machen kann, um das so ein bisschen auszutricksen, ist, man kann sich einen Schokobomben einführen, also die Süßigkeiten, und durch diese Milchsäure geht's dann los.
Achso, ich habe gedacht, dann kommt das, sieht es nur so aus.
Nee. Aber es ist man nennt es ja Kaviar, diese Praktik. Unter KV-Liebhabern ist es eine eher verpönte Cheat-Nummer.
Okay.
Aber falls man mal cheaten muss, falls man diese Information mal irgendwann brauchen sollte, falls zum Beispiel Günther Jauch mal anruft oder so.
Naja, aber okay, also was war denn der ungewöhnlichste Kink, wo man an dich herangetreten ist, wo du gesagt hast, nee, kriege ich nicht hin, kann ich nicht machen?
Also ich meine, mir schreiben auch ab und zu Leute, die mich fragen, ob ich irgendwie Bock habe, sowas zu machen. Mhm. Das habe ich schon gehört. Klar, Leute, die irgendwie fragen, ob sie Unterwäsche, Socken kaufen können, habe ich schon gehabt.
Würde ich eiskalt machen, wenn jemand interessiert ist. Bin mir für nichts zu schade. Willst du nicht machen? Come on.
Ich weiß nicht. Irgendwie, maybe.
Socken,
also ich hab's halt gelesen und bin dann halt zur nächsten Nachricht einfach so, ne? Es ist immer so, ich hab's halt nicht wirklich ernst genommen, glaube ich.
Bist du peinlich berührt dann? Bist du peinlich berührt?
Nein, gar nicht. Aber irgendwie, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen wild vor irgendwie. Und oh Gott, ich weiß, ich rede mich jetzt im Kopf und Kragen so, ne? Aber ich denke mir dann auch immer so ein bisschen so, okay, dann haben wir irgendwelche Leute so Genmaterial von mir und so.
Ach so, das meinst du?
Also ich meine, ich denke, mach die damit. So, weißt du, ich meine?
Okay, da kann ich jetzt mal eine Geschichte erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich teile die mal. Ohne zu konkret zu werden, wer sie mir erzählt hat. Aber es ist eine Kindergärtnerin gewesen, auch gar nicht aus Berlin. Und die hatte den Fall, dass in dem Kindergarten eine Mutter die Windeln ihres Babys verkauft hat. Oh. Also ein Baby macht 3 Windeln am Tag voll.
Ja.
Und es gab einen Abnehmer, mit dem hat sie sich, die mussten frisch sein. Und die hat einfach 500 Euro am Tag bekommen. Der kleine Kacker hat sich nicht nur selbst finanziert. Also würdest du das machen? Also die Mutter hat richtig Ärger bekommen, tatsächlich. Da kam wohl auch die Polizei oder so. Also war,
ist das verboten?
Ja, das wäre jetzt halt die Frage. Auf jeden Fall wurde dem nachgegangen. Und es war auch, ne, warum man sich an die Kindergärtnerin gewandt hatte. Genau, und deshalb hat das seine Kreise gezogen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das verboten ist, aber wahrscheinlich Pädophilie ist schon nah dran, ne, bei Babywindeln. Also weiß ich jetzt nicht.
Die Frage wäre natürlich halt so, was machen die Menschen damit so, ne? Genau. Weil ich weiß, dass man auch Kot spenden kann.
Ja,
also
genau.
Es gibt zum Beispiel Menschen, die irgendwelche Krankheiten haben und dann kann man quasi, weil die keine, wie nennt man das, wenn...
Ja, du kannst auch Kot spenden, wenn du eine ungesunde Darmflora hast.
Genau, es gibt die Darmflora, es gibt bei Leuten, die sind richtig, richtig krank und die brauchen das. Und wenn du irgendwie so die perfekte Darmflora hast, kannst du spenden und dafür Geld bekommen. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer, dafür in Frage zu kommen.
Ich glaube, auch bei dem Baby-Poo ging das jetzt nicht um den Darm. Also, ne, und da wäre es eben auch die Frage, dass...
Nee, weil du gerade gefragt hast, ob ich das machen würde.
Ja, ja.
Die Frage wäre im Sinne von so, wofür würde ich das jetzt machen?
Ach,
würde ich
das
jetzt machen, um Leuten so gesundheitlich zu helfen? Ja. Würde ich das machen, um Geld zu bekommen? Müsste ich drüber nachdenken.
Ja. Also um jetzt nochmal auf diese Story zurückzukommen, es war bei weitem nicht das Merkwürdigste, was ich gehört habe. Es gibt manchmal auch so gefährliche Geschichten. Also zum Beispiel hatte ich einen Kumpel, der mir gesagt hat, dass er sich mit einer getroffen hatte, deren Wunsch war, sie meinte, ich lasse die Tür schon auf, ich lege mich, wie auch immer sie das gemacht hat, schon verbunden mit Gefesselten und ich will gar nicht wissen, wie du aus. Also ich weiß nicht.
Ne? Aber das gibt es ja häufiger, ne?
Das finde ich richtig deutlich.
Das habe ich schon zweimal gemacht.
Ja.
Das habe ich einmal gemacht, jetzt kürzlich,
ja.
Weil ein Kumpel von mir erzählt hat, dass er das immer regelmäßig macht und ich habe halt damals dann im Gespräch zu ihm gesagt, so, boah, ich kann ihm nichts abverlangen irgendwie so, ne?
Mhm.
Und dann hatte mir aber ein Typ geschrieben, der richtig, richtig, richtig hot war so, ne? Und ich war witzigerweise wirklich so, keine Ahnung, 25 Meter weg oder so und dachte mir so, okay, let's go, ne? Und ich bin dann da hingegangen und der Typ sah wirklich krass aus und der ist dann wirklich in dieser Wohnung gewesen, hatte sich die Augen verbunden und hat dann da auf dem Bett gewartet. Und wir hatten dann auch Sex, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist noch jemand in der Wohnung. Und vielleicht gucke ich einfach manchmal zu viele Horrorfilme oder keine Ahnung, aber ich war so, okay, sorry, es ist mir gerade ein bisschen zu creepy, weil ich die ganze Zeit irgendwas gehört habe, so irgendwie, ne?
Vielleicht haben die Filme gedreht.
Und I don't know, das habe ich mir halt auch überlegt. Dann habe ich gedacht, ich habe keinen Bock, da irgendwo zu landen oder so, weißt du, ich meine?
Ja. Ja, was ja auch illegal wäre, ne? Ohne deine Einverständnis mit dir ein Porno zu drehen.
Voll, aber das Ding ist, wenn es im Internet ist, was willst du machen, so, ne?
Voll.
Das ist dann...
Ja, voll.
Ne?
Ich finde es tatsächlich super gefährlich, gerade auch, weil in dem Fall war es ja eine Frau.
Mhm.
Und da kann ja jeder kommen. Der kann ja seine ganze Gruppe mitbringen. Also von daher wäre es einfach so, ich verstehe schon den Kink, um den es ihr geht irgendwie.
Mhm.
Und dann hatte ich mal, das fand ich tatsächlich problematisch auch, interessiert mich, wie du darüber denkst, diese Rape-Fantasien. Also er hatte ihr gesagt, sie solle ihm sagen, wo sie parkt. Und er würde sie dann sozusagen überfallen und vergewaltigen. Das finde ich eine super schwierige Fantasie, aber dadurch, dass es ja dann irgendwie auch Konsens ist, habe ich mir gedacht, wenn das halt seine Fantasie ist und der das so reguliert, aber fand ich schräg.
Es ist echt schwierig, ja. Also ich finde es echt schwierig. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal, als ich ganz jung war, auch so ganz komische E-Mails bekommen habe von irgendwie so einem Typen, der war ein bisschen älter, der meinte, dass er die Fantasie hat, dass ich ihn quasi entführe und dann irgendwie nach Nigeria oder irgendwo in Schiffe, wo er dann eingesperrt wird und dann von ganz vielen Typen vergewaltigt und festgehalten wird.
Ja, genau, aber ich meine...
Aber ich meine, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also ich sag mal so, das, was er jetzt gerade geschrieben hat, ist so aus der Kategorie unrealistisch. aus der Kategorie, die du gerade beschrieben hast, zu realistisch.
Ja, aber ich meine, Rape-Fantasien gibt es wahrscheinlich auch Frauen, die das haben und Männer. Und dann ist ja gut, wenn die so zusammenfinden in einem Konstrukt, das ja dann schon irgendwie auch Konsens ist.
Ja, aber stell dir mal wirklich vor, das ist jetzt wirklich hier in irgendeiner Garage. Und ich meine, das ist vielleicht eine halb öffentliche Garage und irgendjemand kriegt das mit.
Ja, ja.
Die Person kriegt ja den Schock des Lebens.
Ja, voll.
Ne?
Ja, voll.
Da traumatisierst du unter Umständen ja jemanden so, ne?
Absolut.
Aber da fragt man sich auch so ein bisschen so, was steckt da psychologisch dahinter?
Genau, und deshalb ist eigentlich, also ich finde zum Beispiel, wir alle, also Clubkultur und dieser Safer Space, du, auch beim Tanzen reguliere ich ja viele meiner Kindheitstraumata, die ich da abarbeite, aber auch gerade in der Kink-Szene, das sagt so viel von deinen Themen, die du da eventuell unter deine Needs auch, ne, ob du Dom bist oder Devot oder keine Ahnung, das hat ja auch so viel tatsächlich mit mit deiner Psychologie irgendwie zu tun. Das finde ich tatsächlich schon schräg. Aber um jetzt nochmal auf ihn zu kommen, ich hatte das mal, also krass auch erstmal nochmal Respekt, dass er das konnte.
Mhm.
Ich hätte es nämlich nicht gekonnt, da bin ich genauso wie du. Also jetzt auf, weiß ich nicht, Kommando pullern und kacken, auch jemand, ich könnte es nicht, weißt du, ich habe
also
da,
ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht das Bedürfnis so. Weißt du, ich meine, der Punkt ist einfach so, ich hätte da einfach auch keinen Bock drauf. Aber ich finde es trotzdem cool, dass er es gemacht hat und dass er es uns teilt auf jeden Fall.
Auch als
aber
Erfahrung.
Es wäre auch sowas, worauf ich keinen Bock habe. Ich bin auch so jemand, ich komme auf so Gerüche nicht klar. Es gibt so zwei Situationen, in denen ich niemanden dabei haben möchte. Ich möchte in Ruhe kacken und ich möchte in Ruhe kotzen können.
Ja.
Alles andere ist mir egal. So. Und da brauche ich niemanden dabei haben so irgendwie. Und dann noch am besten jemand, der dann unter mir sitzt. Nee, es wäre nicht so, wenn
ich
meins.
Ich hatte mal eine Beziehung und habe sie danach tatsächlich beendet. Also, und der hat dann auch irgendwann, also wir waren schon eine Weile zusammen.
Mhm.
Und dann habe ich schon gemerkt, okay, er wird immer kinkier, was auch okay ist. Weil manchmal wenn man mehr Vertrauen hat, dass man sich dann mehr öffnet, ist ja okay. Und dann meinte er dann so, er wünscht sich, dass ich ihn anpuller. Genau, und dadurch, dass ich ja so offen bin, hofft er, dass ich das mitmache. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also man muss auch über mich wissen, ich bin zwar so, vom Typ her würde jeder denken, ich bin Dom, bin ich aber nicht im sexuellen Kontext. Und dann habe ich halt auch gesagt, kann ich nicht anpullern, weil sonst hätte ich nie, wir sind zusammen, kriege ich nicht hin. Und dann meint er so, ja, wir können auch erstmal in der Dusche anfangen und so. Und ich habe mir gedacht, nee, ich fühl's gar nicht. Mhm. Also das ist irgendwie, ich tue mich auch schwer damit, Menschen zu erniedrigen. Ich hatte das auch mal, problematische Nachbarschaft, wir hatten das ganz am Anfang. Da kam out of the blue, morgens beim ersten Gassigang, ein relativ junger, auch sweeter Typ und meinte, kannst du mir ins Gesicht spucken? Und dann habe ich mir gedacht, ich so, Maus, ich krieg's einfach nicht hin. Also es tut mir total leid, find's bestimmt im Laufe des Tages hier ganz sicher noch jemanden, der das tut.
Yeah.
I'm not the one.
Yeah.
Also weiß ich nicht, kann ich nicht.
Ja, also ich habe das schon gehabt, dass ich Leute angepinkelt habe.
Ja.
Das erlebt man ja auch ganz oft. Das erlebt man ja auch ganz oft. Ich glaube, mein Hund ist entsetzt.
Ich wollte gerade sagen, das war eine Information, die ich übersetze das mal. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Das sehe ich heute zum ersten Mal. Das erzählst du mir heute zum ersten Mal.
Ich habe das schon gemacht und ich glaube, ich würde mal unterstellen, die meisten Typen in Berlin haben das schon mal gemacht, wenn man regelmäßig feiern geht, dass man, gerade wenn man im Techno-Kontext unterwegs ist, dass es da immer irgendjemanden gibt, der einen Pissoir fragt, ob man ihn irgendwie anpinkeln kann.
Ich habe das schon ganz oft gehört.
Also ich habe das schon super oft erlebt. Es gibt ja auch diesen einen Dude im Berghain, der angeblich gestorben sein soll, habe ich gehört. Der da auf jeden Fall immer war und der ist auch sehr vielen Clubs gewesen. Und aber auch so jetzt auf dem Hole Festival hat jetzt auch jemand gefragt und so. Ne? Also es gibt immer irgendwie jemand, der da irgendwie an einem Pissoir kauert und fragt, ob du ihn anpinkeln möchtest so oder ob du es machst so. Und ich meine, ich habe eine schwache Blase und wenn ich dir beim Gefallen tun kann und du nicht fragst, why not so, ne?
Ich glaube, für einen Mann ist es ja auch nochmal was anderes. Weißt du, du bist da am Stehen, du musst dich nirgends hinhocken und so. Aber ich bin kinky as fuck und habe ja auch gesagt, gar keine Probleme mit Nacktheit. Aber habe jetzt schon gemerkt, wenn es ums Pinkeln geht und mir oder auch jemand zuguckt, kann ich nicht.
Ja.
Geht nicht.
Ja. Also für mich ist es halt so, ich kann es machen, aber es gibt mir halt nichts.
Ja, okay. Ja,
das ist dann so, ich könnte dir jetzt auch, du könntest mich auch genauso gut fragen, ob ich Lust hätte, keine Ahnung, abzutrocknen. Ne? Wenn du abgewaschen hast, aber so, weißt du, ich meine.
Ja, aus Nettigkeit.
So aus Nettigkeit, so helfe ich halt beim Abwasch, weißt du, so.
Ja, verstehe ich.
Das gibt mir persönlich halt nicht so. Aber gibt es irgendwie eine krasse Anfrage oder eine krassere Anfrage, als das angepinkelt werden, das du bekommen hast, was dich erreicht hat?
Ich überlege gerade. Also das war so ein bisschen, dadurch, dass es auch ein Beziehungskontext war, war auf jeden Fall das, was ich nicht liefern konnte. Weißt du, also ganz oft ist es ja auch, das ist gut, dass du das sagst, dass man so ein bisschen pleasing ist, dass man Dinge macht, die man selber nicht so fühlt. In meinem Fall alles, was man mir in den Po steckt, das kann man machen, aber ich stehe nicht so drauf. Es muss nicht so sein, weißt du? Das mache ich einfach bloß um dem anderen, ja, wenn es dir gefällt, okay, let's do it. Aber es ist niemals so, dass ich sage, yeah, heute bin ich im Mood auf Analverkehr. Genau, also das war jetzt so das Einzige. Ich bin aber auch super, ich probiere manche Sachen einfach gerne mal aus, einmal, um dann zu wissen, dass sie nicht zu mir passen.
Ja.
Und lustigerweise, wenn wir gerade bei Analsex sind, ich habe das erste Mal, als ich das hatte, habe ich mir gedacht, Alter, das mache ich nie wieder. Ich konnte, glaube ich, auch Tage nicht sitzen so richtig und habe gedacht, nee, das ist einfach nicht mein Ding. Und dann hast du ja immer wieder Typen, wo du, ne, die dann, und dann habe ich auch gemerkt, du kannst gar nicht kategorisch sagen, das ist nicht mein Ding, sondern es ist nicht mein Ding mit dir.
Yeah.
Weil ich hatte dann auch schon einen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das war doch irgendwie auch ganz nett, weißt du so? Und dann muss man gucken, wie ist denn so der Vibe zwischen uns und irgendwie war das dann doch ganz nice.
Ja, es hat meistens immer so Vibe, Energie und dann natürlich auch irgendwie Körper so, ne? Ja, wie harmonieren Körper und so, ne?
Ja.
Und lass uns mal vielleicht auf deine letzten Dates zu sprechen kommen. Du datest ja aktuell, hast du gesagt. Mhm. Gibt es irgendwie
wahrscheinlich nicht mehr, wenn die Folge draußen ist.
Wir müssen vielleicht noch ganz kurz ein Fenster schließen. Wir haben ja darüber gesprochen, über die Syphilis.
Ja.
Dass du angeschickt wurdest von Partner 1. Hat Partner 2 auch irgendwas gehabt?
Nee. Jetzt muss man aber auch sagen, der Abstand zwischen den beiden, ich habe ja gesagt, die waren niemals zur selben Zeit in Deutschland.
Mhm.
Ich glaube, und ich weiß auch, dass der, in dem Fall war es ja auch ein Mediziner, dass der, und der ist auch viel kinkier, der macht, glaube ich, nichts anderes, außer auf Kink-Partys gehen. Daher weiß ich, dass er sehr konsequent im Testing ist.
Mhm.
Und der hatte das nicht.
Hm.
Das war tatsächlich nur der Amerikaner und ich in dem Fall.
Okay, dann wäre das auf jeden Fall auch geklärt. Und ich glaube, alle Leute, die zu Hause gerade gesessen sind und Fragezeichen hatten, haben jetzt ein Ausrufezeichen vor Augen.
Ja.
Okay, lass uns vielleicht mal über dein abgefahrenstes Date sprechen.
Über mein abgefahrenstes Date, das war tatsächlich, und deshalb fand ich den auch so, wie ich den Amerikaner kennengelernt habe, das war auch so einfach, sollte einfach nur ein random Sex-Date sein mit wir sehen uns danach nie wieder.
Mhm.
Und wir hatten, glaube ich, so eine gute Zeit und jetzt muss man es wahrscheinlich auch auf Mephedron schieben, da bin ich ehrlich. Er kam halt zu mir und es war einfach so lustig, dass wir, er meinte dann auch so, gibt's irgendwas sexuell, was du mal ausprobieren möchtest, was du noch nicht gemacht hast? Und dann habe ich gesagt, naja, come on, ich bin über 40, was soll das schon sein? Und dann habe ich gesagt, nee, aber es gibt diese Karate-Andy-Line, was Koks aus der Arschritze von H.P. Baxter zu ziehen. Ich würde super gerne mal Koks aus irgendeiner Arschritze ziehen.
Sorry, was ist mit H.P. Baxter? Also Karate Andy, was?
Ja, es gibt eine Karate Andy Line.
Ach, das ist ein Rapper.
Ja, ist ein Rapper.
Okay, ich war gerade so, hä, was?
Nee, genau. Und da gibt's diese Line in diesem Songtext. Ich ziehe Koks aus der Arschritze von H.P. Baxter. Und ich als verkapptes Deutschrap-Girl habe mir gedacht, boah, das würde ich schon gerne mal machen, aus irgendeiner Arschritze Koks ziehen.
Ja.
Und weißt du, das war einfach so lustig, dass wir einfach so einen Abend hatten von wegen, ja, und was willst du jetzt noch machen? Und dann, das war so richtig akrobatisch, der war auch mega groß und dann wollte er unbedingt, dass ich, wollte er mich lecken, während ich auf seinen Schultern, also weißt du, so, das war so eine Nacht, wo wir gedacht haben, okay, wir arbeiten uns jetzt hier mal richtig ab.
Aber also es klingt irgendwie witzig.
Es war mega witzig und es hat einfach so gut gevibed und erst auch am nächsten Tag ist er zurück nach Amerika geflogen und es war eigentlich, sollten wir uns nie wiedersehen, so war das und ich wusste auch, dass er zwar on a regular base hier ist und dann meinte er dann so, ey, ich weiß, aber irgendwie war das so lustig mit dir, ich komme in 3 Monaten wieder, würdest du mich wiedersehen wollen? Und ich so, auf jeden Fall, das war so eine witzige Nacht und so kam das, dass wir uns immer, wenn er in Deutschland war, gedatet haben.
Okay, krass. Bist du auch auf Apps am Start?
Ich bin auch auf Apps am Start und ich muss sagen, ich habe das jetzt super krass reduziert. Ich hatte vorher das volle Programm.
Mhm.
Ich war auch mal eine Zeit bei Joy Club.
Okay.
Aber das war creepy.
Das ist so wie viel für Straights, ne?
Ja, ja, ja. Also ich habe damit gar keine gute Erfahrung gemacht. Mir gibt's gar nichts. Freundinnen, die Dom sind, die finden da richtige Opfer. Aber ja, also für mich jetzt, ich habe aktuell nur noch Hinge. Und ich muss auch sagen, ich bin ja so oft im Nachtleben, eigentlich brauche ich keine Dating-Apps.
Ja. Yeah.
Weil ich muss auch gestehen, dass selbst wenn die Leute so aussehen wie auf ihren Bildern, für mich der Vibe, also,
die kommen manchmal ganz anders rüber, einfach
ja,
in echt.
Ja, also
ne?
Ganz oft, selbst wenn sie, ne, dass ich mir gedacht habe, hey, it's not going to happen, du und ich, wir werden, da wird nie was gehen.
Hm.
Ne? Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch immer so ein Zeitinvest, dass man gehen müsste. Und ja, keine Ahnung. Aber, und dann musst du ja auch erstmal, ich glaube, ich swipe 100 Leute immer weg und finde, du musst ja erst auch ganz oft im Club so, ne, dass du dir denkst, nicht einer hier, nicht einer.
Aber wie ist es? Was ich ganz spannend finde, ist immer, wenn ich mich mit Leuten, die im Nightlife irgendwie, die da arbeiten, in welcher Position auch immer, was ich da mal höre, ist immer, dass es da immer so zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt die, die sagen, wenn ich jemanden date, dann soll die Person auf gar keinen Fall im Nachtleben unterwegs sein. Ich möchte jemanden, der keinen Bock auf Partys, Afterhours, Drogen, Alkohol, sonst was hat. Oder dann hast du die, die sagt so, ey, wenn die Person, die ich daten möchte, nicht diese Lebensrealität hat, dann passt das auch nicht.
Aber ich kann beide Sachen verstehen, weil am Anfang, also ich hatte es auch schon so auf einer Dating-App, wir haben nett geschrieben und dann hat er gefragt, sag mal, kann ich dein Insta haben? Und ich meinte so, ja klar, kein Ding. Und dann hat er gesagt, nee, ich will dich nicht treffen, du bist ja obviously ein Partygirl. Mhm. Und dann meinte er so, ist gar nicht mein Grind, du siehst schon aus, oder mein ganzer Instagram sieht nach Feiern aus. Und ich hätte ihn auch nicht angelogen, hätte er jetzt gefragt, ob ich konsumiere. Mhm. Aber man sieht es wohl schon an dem Instagram. Und ich kann beides verstehen, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich jemand, der mich dafür nicht judgt. Mhm. So, er muss nicht immer mithalten. Und man muss auch, glaube ich, die Leute, die sagen, ich will das nicht, die wissen, dass es sich wahrscheinlich exponentieren wird. Also, dass die brauchen so ein Gegengewicht. Mhm. Und dann ist es gut, wenn sie was Erdendes haben.
Ja.
So. Und es gibt aber auch Leute, die wissen, dass sie sich selber gut erden können. Also, ich würde auch eher sagen, dass es mich freuen, wenn, ja, mich jemand begleitet. Und ich kann aber auch verstehen, wenn man nicht möchte, dass, weil guck mal, es ist ja, man hat ja so ein Stigmata, ne? Mhm. Also dass DJs und Barkräfte oder türstehende Personen, die haben natürlich von Haus aus mehr Game, weil da auch viel mehr Leute dran vorbeikommen als an deinem Bürostuhl. Ja? Ja. Also, ja.
Aber was Leute auch immer vergessen, ist immer so, das ist, glaube ich, so eine Vorstellung, die Leute haben. Ich meine, ja, wir treffen sehr, sehr viele Leute, aber wir müssen auch arbeiten. Das heißt, du hast gar nicht so die Gelegenheit, so zu bonden, wie Leute sich das vorstellen.
Das ist schon richtig, aber in der Masse lernst du natürlich trotzdem mehr Leute kennen und dann musst du auch eben schon sagen, Da sind auch mal sweete Personen bei.
Hm.
So, und deshalb sage ich, Gelegenheit macht Liebe, ist auch so dumm.
Gelegenheit macht Liebe.
Ja,
klingt wie so ein Sat.1-Filmfilm, ne?
Ja,
ich glaube, das gibt's auch safe schon so, ne? Das ist bestimmt so was ganz Romantisches mit Veronika Ferres und Benno Fürmann oder so, ne?
Ja, genau, das ist schön. Der deutsche Film. mit Paulina Ruzynski.
Wenn du jetzt aber quasi daten würdest, was würdest du sagen? Welche Kategorie würde dich eher ansprechen? Vor allem jetzt auch, wenn wir auf langfristig gucken.
Also auf langfristig, schau mal, ich bin 45 Jahre. Das war ja auch, ist ja auch eine Entscheidung. Vielleicht, also ich bin auch in Therapie und wahrscheinlich auch bringe wie jeder hier in Berlin eine ordentliche Portion bindungsunfähig oder Bindungsangst, möchte ich es mal nennen. Mhm. Sonst hätte ich eine Langzeitbeziehung, ja. Ich sag auch immer ganz ehrlich, dass ich erstmal nur was Kurzes suche. Einfach, glaube ich, um Erwartungen nicht zu enttäuschen.
Mhm.
Weil du weißt ja auch nicht, wie du lernst jemanden kennen. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich würde nach einer langfristigen Beziehung suchen, das weißt du ja nicht, wie du, das entwickelt sich. Du kannst nicht sagen, ich will mit dir eine Langzeitbeziehung haben. Also ob das sich langzeitig entwickelt, das ist ja ein Prozess. So.
Voll. Ich finde es auch voll spannend, dass du es gerade ansprichst, weil ich das ganz oft auf Dating-Apps sehe, dass Leute sagen, ich suche was für kurzfristig. Und ich frage mich halt immer so, was genau meinst du damit? Meinst du damit, dass du jetzt 2 Wochen hier in Berlin Urlaub machst, weil du aus Wanne-Eickel kommst und in dieser Zeit eine Romanze möchtest? Oder was ist deine Vision davon?
Genau, das könnte man ja fragen. Und auch hier merke ich, dass du keine ehrliche Antwort bekommst. Und ich weiß nicht, ob das du keine ehrliche Antwort bekommst, weil die Leute lügen oder weil sie nicht so reflektiert sind und die Antwort nicht wissen.
Mhm.
Ist auch nochmal so ein Unterschied, weil viele Leute, also bei mir steht eben kurzfristig drinne, weil ich nicht sagen kann, ob ich was Langfristiges zu bieten habe, weil ich aktuell in meinem Leben so viel Baustellen habe, dass ich damit auch niemanden belasten möchte, so weißt du, und dass ich, weil ich weiß, ich kann ehrlichen Herzens was Kurzfristiges bieten und alles andere kann sein, muss auch nicht.
Aber was würdest du denn sagen, wenn du kurzfristig sagst, von was für einer Zeitspanne sprechen wir da ungefähr?
Solange, wie es funktioniert, also zum Beispiel, und deshalb, vielleicht war auch meine polygame Phase so ein bisschen, weil ich glaube, wir alle haben den Need oder hätten gerne mit dir das für immer, von dem alle reden und das ist natürlich auch super viel Arbeit und das ist super viel Commitment. Und das bedeutet eben auch, wenn du einen stressigen Alltag hattest, so weit reguliert, dass du das noch zu geben hast eventuell. Mm. Und die waren ja dann immer nur so 3 Monate da.
Yeah.
Und das ist so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, ja easy. Dann hatte ich mal irgendwie paar Wochen Pause, kam der nächste, weißt du so.
Aber du hast dann ja mit denen ja auch weiterhin Kontakt gehalten, oder? Das heißt, dann hast du ja dann abends dann in deiner Freizeit dann auf der Couch gelegen und mit denen telefoniert?
Ich hasse telefonieren, geschrieben.
Okay, oder,
okay. Ja, genau, Nudes hin und her geschickt, Sprachnachrichten, die Stars. Und das finde ich irgendwie cute, aber es ist natürlich auch, und ich meine, viele Leute auf Dating-Apps schreiben ja auch nur und machen genau das und daten nie. Hm. Also es ist ja auch, dieses Sozialverhalten hat sich ja auch gesellschaftlich irgendwie voll verändert irgendwie.
Ja, ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass das Schreiben halt auch immer so spannend ist, weil es einfach so viel Projektionsfläche
Absolut.
Bietet. Und dann, wenn man die Leute trifft, ist es meistens immer sehr ernüchternd
Absolut.
Irgendwie, ne?
Ich kenne das auch schon so, dass ich manchmal ein bisschen traurig bin, wenn dann das Date kommt, weil ich dann irgendwie weiß, oh ey, die Chancen sind bei 95%, dass das jetzt das Ende ist. Und dabei, in meinem Kopf hat das alles so Sinn gemacht. Aber ja.
Ich finde es so irgendwie auch so, das ist ja auch so dieses Delulu-Sein so ein bisschen, ne? Was im Grunde auch diese Faszination an so Fernsehformaten wie Love is Blind ausmacht, ne?
Ja, voll.
Ich glaube, das Ding ist ja wirklich, dass diese Leute ja im Grunde da 2 Wochen oder wie lange da in diesen Dingern sitzen, sich irgendwelche Projektionen machen, sich irgendwelche Wünsche an den Kopf schmeißen und dann so maximal enttäuscht sind. Die sich dann so sehen irgendwie, weil halt einfach, wenn die jetzt nicht ganz blank sind, irgendwie halt einfach kaum was davon wirklich in Realität ist, ne?
Ja, eigentlich sagt das auch ganz viel über uns halt einfach aus, oder muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, ne? Dass die meisten Leute ja, glaube ich, einen Partner oder eine Partnerin suchen, die irgendwas ins Leben bringt, was man sich selber nicht geben kann.
Mhm.
Und wenn die das nicht mehr delivern, sozusagen, dann wird die Beziehung problematisch und dann wird's Ärger. So, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich mir denke, und deshalb war ich auch offen für diese offenen Konstrukte, weil ich fand die Idee schön, dass es auf Freiwilligkeit basiert. Dass wenn du mit mir zusammen sein möchtest, ehrlichen Herzens, du das dann bist. Und wenn du im Club bist und du möchtest dann mit jemandem, dann sei das. Aber wenn du bei mir bist, dann sollst du zu 100% da sein. Und dann dauert es halt irgendwie, so lange es dauert. Keine Ahnung. Dann, so, ne, steckt man jetzt irgendwie nicht drin. Und das meine ich damit. Manchmal, es lebt sich dann ja ganz natürlich auseinander, ne? Wo ich gemerkt habe, ja, der bringt Baustellen oder Rucksäcke mit, die ich einfach nicht bearbeiten möchte. Letztes Mal waren es zum Beispiel auch Kinder. Genau, also genauso bringe ich meine Themen mit, weißt du, akute ADHS, so kleine Hüftschäufelchen, normale Probleme, genau, und dass man dann eben merkt, okay, das ist jetzt was, das will ich nicht in meinem Leben haben. Und das Recht habe ja ich und das Recht hat der andere natürlich irgendwie auch. Und weil du vorhin gefragt hast, wer ist dein Typ, und da bin ich super leicht gestrickt und das ärgert mich ganz oft, ey, groß. Wenn er groß ist, kann es auch der dümmste Hund sein. Ich verknall mich trotzdem in ihn. Das ist, ich weiß gar nicht. Groß ist irgendwie so ein Beschützerding, das das in mir auslöst.
Aber hast du auch eine Haarfarbe oder egal?
Nee, die ist mir egal.
Okay.
Aber so, ich glaube, so dieser große Beschützertyp muss es irgendwie viben. Weißt
also
du?
Dann tendenziell auch in deinem Alter, jünger, älter?
Das ist, also ich habe in letzter Zeit, und das war dann irgendwann problematisch, ich glaube, das macht außer mir auch nur Madonna.
Let me guess, du bist die ganze Zeit mit so Twinks abgeschoben.
Ich bin, also ich hatte echt krasse, also das war mir auch, meine Schwester hat irgendwann mal gefragt, müssen wir uns Sorgen machen, wenn du dich in der Nähe von Kindergärten haust?
Läufst da vielleicht ein bisschen zu langsam vorbei.
Ja, aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, weil so sind wir wieder bei Clubkultur, und du hast ja schon gesagt, die Leute in unserem Alter, die sitzen wahrscheinlich zu Hause mit ihren Kindern und zahlen auf ihren Bausparvertrag ein, und ich habe einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich das geplant habe, und ich kann auch überhaupt nicht, ich wurde dann ganz oft gefragt, sind jüngere Männer dein Typ? Und dann habe ich einfach gesagt, nee, aber ich lerne, das ist einfach das, was ich kennenlerne.
Ja, ja.
Und
man muss halt arbeiten mit dem, was man hat.
Ja, voll. Und also genau. Und man sieht es jetzt mir ja auch nicht so super doll an. Und ich habe dann auch immer gemerkt, dass, und das meine ich wirklich ernst, age ain't nothing but a number.
Mhm.
Genauso, also ich weiß, dass Menschen danach einordnen, genau wie, weiß ich nicht, sozialer Status, Hautfarbe, Religion, aber danach beurteilst du ja keine Seele.
Yeah.
Weißt du, und entweder es passt energetisch so. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es viel mehr für die Männer ein Thema war. Und da muss ich jetzt, möchte ich auch alle Männer nochmal einladen, ne, wenn Frauen für Gleichberechtigung kämpfen. Wir machen das auch für euch Männer, weil man geht sonst, das habe ich ganz oft bei Männern, in so einen krassen Konkurrenzkampf. Männer sagen immer, sie wollen eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber wenn du mehr verdienst, ist schwierig.
Dann ist schwierig.
Wenn du, ne, also, und ich meine, wenn ich älter bin, ich habe einfach mehr Lebenserfahrung, es tut mir total leid. Ne?
Ja.
Also es ist schon einfach nicht mehr so. Also ich führe in diesem Bereich, ganz natürlich so. Und das ist was für Männer ein größeres Problem ist als für mich.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so, wenn wir jetzt auch gar nicht nur auf Geld gehen, sondern zum Beispiel auch so zum Beispiel auf Popularität, Follower oder, ne, du willst ja nicht irgendwie der Mann von sein.
Ja, ja, voll.
Ne? Während für Frauen meistens das vielleicht nicht ganz so schlimm ist, ne? Oder gesellschaftlich irgendwie so normalisierter ist irgendwie. Ne? ne?
Es hat auch mal einen, mit dem war ich sehr lange zusammen, den habe ich sehr geliebt. Wir waren 6 Jahre zusammen und der hat dann irgendwann gesagt, dass er das uncool findet. Und dann habe ich auch angefangen, mich so ein bisschen für, wenn man mit mir zusammen ist, ist man, glaube ich, häufiger auf irgendwelchen Events und in Clubs und so. Und er hat konkret zu mir gesagt, ich bin überall nur deine +1. Und dann sagen die Leute auch nur so, das ist der Mann von so und so.
Yeah.
Und normalerweise ist es andersrum. Und ich hab auch manchmal gemerkt, da sind wir wieder bei dieser polygamen Phase, die haben schon gut auf meine Gästeliste gelebt. Ne?
Yeah,
also
yeah,
die
yeah,
sind
yeah.
da auch, also da hatte ich jetzt auch kein Problem mit. Ich konnte denen auch mal gerne eine Gästeliste machen mit einer anderen weiblichen Begleitung. Ich bin dann auch nicht eifersüchtig oder so. Aber, und dann habe ich mich manchmal auch gefragt, geht es hier um mich?
Mm.
Oder weil ich natürlich in Berlin auch so eine Access-All-Area-Maus bin. Also yeah. Man könnte es schlechter treffen als mit mir, wenn man die yeah. 3 Monate hier ist, sage yeah. ich jetzt mal. Ne?
Aber hast du das Gefühl, du datest nur Männer, richtig?
Ja.
Genau. Dass das bei Männern so ein Ding ist, dass du auch manchmal nicht genau weißt, ob da vielleicht wirklich auch das irgendwie einfach diese Türen, die du öffnen kannst, auch stehen. Weil im Grunde genommen könnte man ja rein theoretisch an deiner Seite einen sehr günstigen Abend haben. Man kommt umsonst rein, man muss vermutlich nicht anstehen und Free Drinks gibt es vermutlich auch.
Ganz genau. Also ja, deshalb meinte ich auch. Also, aber das gilt ja für das. Dann könnte ich das ja, ich hatte mal eine Phase, wo ich das sehr hinterfragt habe, auch bei Freundinnen, ne? Lustig auch, dass du fragst.
Ist bei Freunden ja wirklich ganz oft so, ne?
Ja, also ja, voll. Ja. Und genau, dass ich dann irgendwann mal auch gesagt habe, das hat dann auch, ich gebe ja gerne. Ich bin ja. ein Mensch, der super gerne gibt und auch gerne teilt. Und es ist so ein bisschen eskaliert. Ich weiß noch, ich habe in Spanien den letzten Winter verbracht. Und dann klingelte um 2:30 mein Handy. Und da war einer, ja, wir stehen hier noch vom Berghain, kannst du uns kurz Liste machen? Und dann habe ich mir gedacht, also erstens hätte ich das in dem Fall auch nicht gekonnt, um 2:30 nachts im
Ende
so. Und dann habe ich mir auch gedacht, krass auch, was die Leute so. Und dann habe ich jetzt auch auf Ansage dieses Jahr gesagt, ey, es gibt noch Gästeliste für den Inner Circle und die anderen, ne, so, aber man muss auch sagen, es hat sich dann nicht aussortiert. Also, aber klar fragt man sich das manchmal, weiß ich nicht, ich glaube, viele Leute stellen sich wahrscheinlich die Frage, auf was basiert so eine Freundschaft, ne? Aber bei Männern, weil du jetzt auch nochmal gefragt hattest, ob ich nur Männer date, ich bin manchmal oder seit letztem Jahr bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selber. Ich mache auch mit Frauen rum. Ne? Mhm. Ich hatte auch 3 Jahre schon mit Frauen. Aber ich verliebe mich nicht in die.
Aber das ist doch vollkommen okay.
Nee, ich würde so gerne.
Ach, echt?
Ich würde so gerne mich in meine Frau verlieben, weil ich glaube, ich halte Frauen, es tut mir total leid, im Vergleich jetzt zu Cis-Männern vielleicht auch, für die kompetenteren, sozial kompetenteren Wesen.
Mhm.
Ne, also mich hat jetzt noch keine Frau in so einem Beziehungskonstrukt angelogen. Und ich finde auch, also das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ich würde mich super gerne mal ehrlichen Herzens, also Frauen haben sich auch schon in mich verliebt und dann habe ich mir gedacht, ich würde das voll gern leisten, aber es ist ja nicht so ein, kann man ja jetzt irgendwie nicht erzwingen und so. Und es gibt auch Frauen, also ich mache auch, wenn ich dann, aber ich brauche auch irgendwie immer einen Typen. Es ist schon auch der Penis, auf den ich stehe und wo ich dann komme, weißt du? Also irgendwie, weiß ich nicht.
Ich kann das voll fühlen, was du sagst so. Also auch die Situation mit dieses Wollen mit Frauen, also dass ich halt dann mich wirklich verlieben könnte und so, ne? Weil ich meine, ich sehe ja auch immer ganz tolle und so und denk mir so, du wärst das so, ne?
Absolut.
In einem anderen Universum so,
ja,
ne?
Ja, voll. Oder wo du dir, ist ja manchmal hat man das ja auch bei Männern, wo man sich denkt, boah, ich fühl's halt leider gar nicht, außer Bro-Vibes oder weißt du so, dass man sich denkt, oh, schade, ich würde mich so gerne in dich verlieben, aber irgendwie ist nicht. Und dann habe ich mir gedacht, krass, wie sehr man geprägt ist auch, ne?
Dann lass uns vielleicht noch zum Schluss darauf zu sprechen kommen, was du dir für dein Dating-Game hier in Berlin wünschst.
Ja, also das war, weiß ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Ich hätte Bock, mich mal wieder ehrlichen Herzens zu verlieben.
Mhm.
Weißt du, so, dass man einfach mal guckt, wohin es geht. Aber da mit, da, ich weiß es nicht. Meinst du, es ist ein Berlin-Ding? Ich würde die Frage gerne an dich zurückgeben. Meinst du, Dating in Berlin ist härter als irgendwo? Oder arrangiert man sich in kleineren Städten nur mit dem, was man hat und gibt sich mit weniger zufrieden? Weil es gibt ja auch The Paradox of Choice. Dadurch, dass du so ein Überangebot hast, bist du ein bisschen restless.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ne? Gerade wirklich so dieses Überangebot. Es ist vielleicht ein bisschen, vielleicht kann man das den Dating-Markt so ein bisschen sehen wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet.
Absolut.
So im Sinne von, du hast irgendwie, du bist hier, keine Ahnung, im Türkei-Urlaub und du hast hier, keine Ahnung, 50 Euro bezahlt und denkst dir so, jetzt kann ich hier alles fressen, was auf dem Tisch ist. Und du frisst und frisst und frisst dich voll und dann siehst du, da drüben sind auch noch Waffeln und dann sind da Muscheln und dann ist das da noch und dann isst du einfach mehr, als dir gut ist, bis du eigentlich fast ans Kotzen kommst. Und dann siehst du, ach Gott, da drüben ist noch ein Steak. Und also ich glaube, es ist dann immer schwer, irgendwie so den Hauptgang für sich zu finden, weil einfach so viele Optionen da sind.
Genau, und deshalb muss ich mich an meine eigene Nase, weil ich hätte gerne mal wieder Gefühle, Feelings, really so Schmetterlinge im Bauch und richtig glücklich verliebt sein. Aber das ist ja etwas, was ich leisten müsste. Dann kann der andere ja nichts. Weißt du, ich glaube, man braucht da auch eine gewisse Openness. Und ich glaube, die habe ich gerade nicht. Weiß ich nicht.
Voll. Fühle ich voll. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle gar nichts anderes zu sagen, außer schön, dass wir mal so ausführlich gequatscht haben.
Das war sehr schön.
Und du uns mit in den Club genommen hast. Ja. Und in dein Herz. Um es mal ein bisschen cheesy zum Ende zu machen, weil wirklich romantisch war es ja nicht irgendwie inhaltlich, ne?
Aber es war dafür sehr ehrlich. Mama, wenn du zugehört hast, es tut mir leid. Ich verspreche in Zukunft mehr über Kunst zu reden, ne?
You know what time it is. It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.